Domradio. Das Thema.
Bunte Nester voller Süßigkeiten und Ostereiern, Spaziergänge in der aufblühenden Natur und leckerer Lammbraten. Das alles verbinden wir mit dem Osterfest. Doch warum feiern wir überhaupt Ostern? Wenige wissen heute noch, welche Traditionen das Osterfest zum Fest der Feste machen. Darum geht es heute in unserer Sendung Domradio das Thema. Am Mikrofon für Sie, Birgit Schippers. Domradio, das Thema. Wir gehen den Ursprüngen des Osterfests auf den Grund und erst einmal haben wir die Menschen gefragt, was feiern wir eigentlich an Ostern? Man könnte ja vermuten, dass viele das nicht mehr wissen. Kira Klever hat für uns herausgefunden, was Menschen mit Ostern verbinden.
Wir feiern halt und freuen uns halt, dass das neue Jahr anfängt.
Ostern ist Ostern, bitte Osterhas.
Das ist ein katholischer Feiertag.
Es ist einfach ein schönes Fest auch und die Eier suchen und so. Überall ist es bunt. Ja, das ist die Wiedergeburt von Christi.
Weil ja Jesus Christus an Kreuz genagelt wurde.
Dazwischen ist die Grablegung noch.
Weil Jesus auferstanden ist.
Das ist halt für uns wichtig, für das christliche Abendland, weil dann für uns die Zeit der Erlösung beginnt.
Das ist eigentlich die Kernbotschaft, würde ich sagen. Für unsere Sünden hat er sich geopfert.
Das ist ja ein Urfest der Christenheit und vielleicht das Fest schlechthin.
Das Fest schlechthin, das ist Ostern. Und alles Wissenswerte, was mit dem Osterfest zusammenhängt, das hören Sie gleich in den nächsten 2 Stunden. Ostern ist das wichtigste Fest der ganzen Christenheit, das sagen uns die Theologen. Und so wollen wir uns mal aufklären lassen, warum denn Ostern so wichtig, ja noch wichtiger als Weihnachten ist und das auch noch in unserer Zeit, also im 21. Jahrhundert. Dr. Gunter Fleischer ist für diese Fragen genau der richtige Mann, denn er ist Leiter der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule hier in Köln. Guten Tag, Herr Fleischer.
Guten Morgen, Frau Schippers.
Nach der Umfrage auf der Straße gebe ich die Frage direkt an Sie weiter. Was feiern Christen an Ostern? Kurz und bündig.
Wir feiern, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Und das binden wir an diese Gestalt Jesu Christi. Die Römer haben ihn ans Kreuz gehängt mit der Maßgabe, ihn zu beseitigen. Würdevoll, aber dennoch ohne tiefere Absicht wird er auf Nimmerwiedersehen im Grab deponiert. Frauen kommen gucken und siehe da, er ist nicht mehr da und begegnet ihnen. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben.
Historischer Hintergrund für Ostern ist ja das jüdische Pessachfest. Warum?
Ja, der Hintergrund des Festes ist nicht das Pessachfest, sondern für die zeitliche Einordnung. Denn das Fest bezieht sich genau auf diese Auferweckung selbst, aber es geschieht im Rahmen des jüdischen Pessachfestes und das jüdische Pessachfest feiert von Hause aus Befreiung von Ägypten und es feiert das Leben, denn man ist sozusagen den Todeswünschen der Ägypter entkommen und ist gerettet worden und zwar durch göttliche Hilfe. Und das ist eine wunderbare Folie, inhaltliche Folie dann auch, um Tod und Auferweckung Jesu zu deuten. So wie Israel gerettet worden ist vor den Ägyptern und vor dem Tod vor allen Dingen im Meer, beim Durchzug durch das Meer, so werden wir Menschen gerettet vom Tod zum Leben hin.
Jetzt gibt es ja kein festes Datum für das Osterfest und die Ostkirche, die feiert auch noch einmal nach einem ganz anderen Terminplan. Warum ist denn das so?
Das ist so kompliziert, weil wir uns zunächst tatsächlich vom Termin her am jüdischen Pessachfest orientiert haben. Das ist ein festes Datum, der sogenannte 14. Nisan. Dann gab es aber im Christentum sehr bald Streit darüber, halten wir an diesem Termin fest. Der hängt letztlich mit dem Frühlingsvollmond zusammen. Es hat sich aber durchgesetzt, die Praxis, den nächsten Sonntag zu wählen, weil der Herrentag der eigentliche Tag der Auferweckung Jesu ist. Und dann kommt die weitere Problematik dazu, dass wir uns zur Zeit des frühen Christentums im Kalender Julius Cäsars befinden. Und dieser sogenannte julianische Kalender ist später noch einmal 1582 zum gregorianischen Kalender von Papst Gregor dem 13. geändert worden. Und der bedeutet eine Verschiebung um 13 Tage. Und die Ostkirche hat am julianischen Kalender festgehalten und die Westkirche, also die lateinische, die römische Kirche eben am gregorianischen. Das bedeutet jetzt eine Verschiebung und eben zusätzlich die Verschiebung, wir feiern nicht an einem festen Tag, sondern am Sonntag nach dem Frühlingsvollmond.
Das alles wissen wir natürlich nur, also Leiden und Auferstehung von Jesu, von Quellen. Und die ja, sind ja 2000 Jahre ungefähr alt. Und das sind die Schriften des Neuen Testaments, besonders die Evangelien. Inwieweit bieten denn diese historische Zuverlässigkeit, obwohl sie sich ja, wenn man so hinschaut, inhaltlicher unterscheiden, die Evangelien?
Sie haben völlig recht, und die Unterschiede beziehen sich darauf, dass jedes Evangelium eben nicht einfach nur Geschichte berichten will, sondern Glauben verkündigen will, aber immer unter Anbindung an Geschichte. Und diese Historie, die kann man durchaus im Hintergrund immer als die gleiche erkennen, insoweit als es einen Prozess gab, der jüdischerseits gegen Jesus angestrengt wurde, sehr wahrscheinlich von einer bestimmten Gruppe im Judentum, den sogenannten Sadduzäern. Weil aber das Judentum selbst keine Vollstreckungsvollmacht hatte, hat man geguckt, mit politischen Gründen Jesus im Grunde anzuklagen, und hat ihn den Römern überstellt, deswegen eben Pilatus als Urteilssprecher, das durfte historisch sein. Das Ganze im Kontext der jüdischen Pessachfeier, und so wie wir das eben heute auch feiern, das ist eben diese Frühlingszeit um den Frühlingsvollmond, und wir befinden uns im Jahr 30, und die Kreuzigung durfte ebenfalls historisch sein, und die Auferweckung ist eine Frage des Glaubens, nicht der Historie.
Wenn es um das Geschehen am Ostermorgen geht, Sie haben es gerade genannt, sprechen wir ja von Auferstehung, aber an einigen Stellen in der Bibel heißt es Auferweckung. Wo liegt denn da der Unterschied?
Also erstens ist Auferweckung der ältere Begriff. Das älteste Bekenntnis lautet: Gott hat ihn, Jesus Christus, von den Toten auferweckt. Der Haupthintergrund ist zunächst einmal, dass Erweckung das Bild des Schlafes zum Hintergrund hat, Auferstehen das Bild des Liegenden und Schwachen, der aufgerichtet wird. Beides findet sich neutestamentlich. Ich selbst bevorzuge die Rede vom Auferwecken, weil deutlich wird, es ist ein Handeln Gottes, das geschieht. Auferstehung könnte zumindest die Gefahr bergen, da kann einer aus eigenen Kräften wieder aufstehen und gehen, so ein bisschen wie Münchhausen. Das ist aber gerade nicht gemeint.
Genau, und Schlafen und Tod hat ja auch eine lange Verbindung, ne?
Ja.
Schauen wir mal auf zwei theologische Aspekte. Im Hinblick auf die Kreuzigung Jesu am Karfreitag heißt es immer wieder: gestorben für unsere Sünden. Was heißt denn das also für uns auch heute?
Ja, das ist natürlich jetzt eine tiefe Deutung des Glaubens von Wirklichkeit, die voraussetzt, der Mensch ist in sich nicht nur ein Guter, sondern er kennt auch das Unrecht, kennt die Sünde. Ich habe so in der Vorüberlegung auf die Sendung mal überlegt, dass bis in den ganz normalen Alltag, ich nehme mal die ganz vielen scheiternden Beziehungen, die wir haben. Nicht das Scheitern ist die Sünde, sondern was tun sich Menschen aber vorher oft an, sodass dann Beziehungen scheitern. Nehmen wir ein Thema wie Mobbing, was sehr verbreitet ist. Nehmen wir all das, was im sexuellen Bereich an Unrecht passiert, an Unterdrückung. Also das heißt, wir brauchen erst gar nicht auf die großen Weltkatastrophen zu schauen, um von Sünde zu sprechen. Und die Botschaft lautet jetzt: eigentlich wäre das alles Grund genug, dass Gott sagt, von euch Menschen habe ich die Nase voll. Und Ostern sagt: ich habe von euch nicht die Nase voll, sondern ich nehme das, was ihr eigentlich als Folge tragen müsstet, selbst auf mich. Die letzte Folge wäre der Tod, die nehme ich auf mich in meinem Sohn und wandle auch diesen Tod in Leben. Sodass dieser Jesus sogar noch sagen kann: ich bete für meine Verfolger.
Daran glauben die Christen, aber es gibt ja auch, zumindest meint man es landläufig, zwischen Protestanten und Katholiken so einen Unterschied. Also man denkt, für die Protestanten ist dann Karfreitag das große Fest, steht im Mittelpunkt, in der katholischen Kirche aber der Ostersonntag. Wer hat denn nun von beiden recht?
Wenn man es aufteilen würde, hat keiner recht. Beides gehört zusammen und darf nicht aufgeteilt werden. Tatsächlich spiegelt sich aber eine Entwicklung wider, die schon viel früher, also vor der Reformation, in der Kirche eingesetzt hat, dass es eine Tendenz in der Kirche gab, die Menschheit Jesu etwas beiseite zu schieben und die Göttlichkeit zu betonen. Das bedeutet mehr Ostern, und die Protestanten betonen dann tatsächlich mehr die Menschlichkeit nochmal.
Aber eines ist klar: ohne Karfreitag keine frohe Ostern, das steht. Ja, und wie nun die Feierlichkeiten der Kar- und Ostertage verlaufen, darüber sprechen wir gleich. Obwohl die Menschen vor allem an Weihnachten in die Kirchen strömen, bieten die Riten und Zeremonien der Kar- und Ostertage einen richtig großen Schatz. Denn ja, zum Beispiel, wer einmal Karfreitagsliturgie miterlebt hat und dann noch eine Osternacht mitfeiert, der wird zwei Extreme erleben, die kaum unterschiedlicher sein können. Was also in diesen Tagen auf uns zukommt, darüber spreche ich mit Dr. Gunter Fleischer von der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule hier in Köln. Herr Fleischer, wer hat denn nun eigentlich das Drehbuch dieser ganzen liturgischen Feiern von Palmsonntag bis Ostern geschrieben?
Wenn ich die Frage mit einem Namen beantworten könnte, würde ich viel Geld bekommen wahrscheinlich. Wir wissen es einfach nicht, was man sagen kann. Zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert besonders entwickelt sich das, was wir heute kennen. Es fängt natürlich früher an. Und es ist eine Mischung aus der Liturgie, die sich in Jerusalem entwickelt hat, in Rom entwickelt hat und im gallisch-fränkischen Raum. Und die Elemente fließen im Laufe der Zeit zusammen.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen auf Kalender und Zeiten gucken, weil da ist was ganz Merkwürdiges. Im Zentrum stehen die heiligen drei Tage oder das Triduum Sacrum. Wer jedoch von Gründonnerstag bis Ostersonntag zählt, der kommt auf vier Kalendertage. Wie lässt sich das denn erklären?
Weil sich das Triduum gar nicht erstmal auf die Tage im strengen Sinne bezieht, sondern schon von urher, das heißt von Augustinus her, bereits auf drei Ereignisse, nämlich auf die Kreuzigung, das Begräbnis und die Auferweckung. Das meint diese Dreiheit. Und weil aber die Grabesruhe dazwischen liegt, und das ist noch der jüdische Pessach, muss ein Ruhetag dazwischen sein, an dem nichts passieren kann. Und das ist dann der kalendermäßig vierte Tag, der aber mit dem Triduum gar nichts weiter zu tun hat.
Klingt einleuchtend. Und noch mal ein bisschen was rund um die Zeit, was viele nicht wissen. Der Ostersonntag dauert ganze 8 Tage. Wir nennen es die Osteroktav. Und das ist jetzt schon mal schwer zu verstehen. Warum feiern wir diese Oktav als Feiertag nur Ostersonntag und Ostermontag?
Also erstens die Oktav, den genauen Ursprung kennen wir nicht. Aber wir wissen, dass das Judentum auch bereits große Feste im Achterrhythmus feiert, eine ganze Woche. Das ist einfach, was besonders festlich ist, feiert man länger. Das ist auch im Weltlichen so. Und das wird im religiösen Gebrauch übernommen, wie gesagt, im Judentum wie im Christentum. Tatsächlich haben wir dann auch eine Osteroktav bis heute. Die ersten oder besser gesagt die zweiten Feiertage, wie wir sie dann in unserer Tradition kennen, das ist einfach nur ein Entgegenkommen offensichtlich an die menschliche Praxis, der auch liturgisch nichts entspricht übrigens. Es gibt keine eigenen Formulare zum jeweils zweiten Ostertag, Weihnachtstag, Pfingsttag.
Schauen wir weiter. Ostern, da ist die Osternacht ganz im Mittelpunkt. Sie gilt als Nacht der Nächte und trägt auch oft den Namen Vigil. Das kommt vom Lateinischen Vigilare, das so viel wie wachen bedeutet. Warum sollen denn die Menschen in der Nacht wachsam bleiben?
Weil man von Anfang an im Grunde das Osterfest auch nicht nur verbunden hat mit der Erwartung sozusagen des Auferweckten und Auferstandenen, sondern auch mit der Wiederkunft des Auferstandenen. Und da soll man wachsam sein. Man wacht der Auferweckung und der Wiederkunft Christi entgegen, wie die berühmten Jungfrauen im Gleichnis. Und da gibt es die 5 Wachsamen und die 5, die leider zu wenig Öl haben und das alles verpennen. Und dieser Wachsamkeit sowie dem Aufruf, wachet und betet, dem schließt man sich an und wacht wörtlich dem Herrn entgegen.
Und für diese lange Osternacht, für die Vigilfeier, da gehört eigentlich auch ein sehr ausgedehnter Wortgottesdienst dazu mit 7 alttestamentlichen Lesungen. Jetzt gibt es kaum eine Kirche, in der alle Lesungen zu hören sind, nicht mal im Kölner Dom. Da begnügt man sich mit so einer Art Minimalversion von 3 Lesungen. Damit die Gemeinden nicht überfordert werden, so heißt es. Wie sehen Sie das denn als Leiter der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule?
Man kann also tatsächlich sozusagen vom Hörvermögen argumentieren. Wie sind Menschen heute drauf und halten es so lange nicht aus, zuzuhören? Ich war gerade noch bei einer entsprechenden weltlichen Feier und sage, es gibt ja ganz viel, wo gekürzt wird. Aber wenn irgendwelche Leute geehrt werden, da werden stundenlang Reden gehalten und alle sind bereit, es anzuhören. Aber wenn es um das Wort Gottes geht, dann soll auf einmal gekürzt werden. In der einen Nachtfeier, einmal im Jahr, ich bin für alle 7 Lesungen.
Sagt Gunter Fleischer vom Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule hier in Köln, die er leitet. Christen in aller Welt feiern Ostern, das Fest der Auferstehung und wichtigste Fest im Kirchenjahr. Wir hören mal kürzer, mal länger. Ja, und über die Herkunft und Theologie dieses Festes haben wir jetzt sehr viel gehört. Und gleich nach den Nachrichten, da bleiben wir bei der Osternacht. Und Ihnen, Herr Fleischer, noch einmal vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön.
Domradio, das Thema Ostern ist unser Thema und die wichtigste Liturgiefeier des ganzen Kirchenjahres. Das ist die Feier der Osternacht. Und wie der Name schon sagt, wird dieser Gottesdienst in der Nacht gefeiert. Aber ist das überall so? Manche Gemeinden feiern die Osternacht schon am frühen Karsamstagabend und andere in der Frühe des Ostersonntags. Ob diese Gemeinden da richtig liegen? Domradiotheologe Jan-Hendrik Stehens hat nachgefragt.
Die offizielle Regelung, die finden wir im sogenannten Direktorium, dem liturgischen Kalender für das Erzbistum Köln. Und da steht, die für die Feier angemessene Stunde der Ostervigil ist die Nacht. Die Feier kann am Abend beginnen, jedoch nicht vor Eintritt der Dunkelheit. Sie kann auch in der Frühe des Ostersonntags gehalten werden, jedoch so, dass die Feier vor der Morgendämmerung endet.
Dr. Alexander Sabaschinski ist Liturgiereferent des Erzbistums Köln. Jedes Jahr bekommt er Anfragen aus den Gemeinden, wann denn nun der richtige Zeitpunkt für die Feier der Osternacht ist. Seit einigen Jahren hat es sich in nicht wenigen Gemeinden eingebürgert, diesen wichtigsten Gottesdienst des ganzen Kirchenjahres nicht am späten Karsamstagabend, sondern am frühen Ostersonntagmorgen zu feiern. Vielfach ist das Hineinfeiern in die aufgehende Sonne als Symbol für den auferstandenen Christus ein Beweggrund. Manchmal wird Sabaschinski sogar nach dem genauen Zeitpunkt des Sonnenaufgangs gefragt.
Das ist allerdings nicht ganz die Idee der Osternacht. Wenn man sich nämlich mal die liturgischen Texte der Osternacht anschaut, dann wird dort Christus nicht mit der aufgehenden Sonne verglichen, sondern da heißt es im Exulte zum Beispiel, die Nacht wird hell wie der Tag. Also es geht nicht darum, in den Tag hinein zu feiern, sondern die Nacht selber hell werden zu lassen.
Ein weiterer Streitfall ist der genaue Zeitpunkt der Auferstehung. In den Evangelien ist dazu allerdings kein genauer Zeitpunkt angegeben, wie überhaupt der Akt der Auferstehung gar nicht beschrieben wird. Alexander Sabaschinski weiß aber, dass gerade die Auferstehung vielfach als Argument für den Termin am frühen Morgen herangezogen wird.
Das ist ja tatsächlich die Idee, warum einige gerne am Morgen die Osternacht feiern wollen, weil sie sagen, dann können wir sozusagen mit den Frauen ans Grab gehen und die Auferstehung feiern. Allerdings, als die Frauen zum Grab kommen, ist das Grab schon leer. In den Morgenstunden ist die Auferstehung ja bereits passiert. Sie haben den Auferstandenen ja verpasst. Die Auferstehung passiert in der Nacht.
Andererseits, so der Liturgiereferent, ist ein Beginn der Osternacht in den frühen Abendstunden des Karsamstags, wenn es also noch hell ist, ebenso wenig angemessen.
Das wird auch ausdrücklich von offizieller Seite abgelehnt, dass die Osternacht zu dem Zeitpunkt stattfindet, an dem normalerweise die Vorabendmesse angesetzt wird. Die Osternacht ist wirklich eine Vigilfeier, das heißt eine Nachtwache wird übersetzt und muss dementsprechend natürlich in der Nacht auch anfangen.
Die Osternacht ist eben nicht nur eine Vorabendmesse zum Osterhochamt mit denselben Lesungstexten. Sie ist eine völlig eigenständige Liturgie mit Riten, die am Ostermorgen selbst nicht mehr vorgesehen sind.
Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum die Osterkerze feierlich auch nur in der Osternacht entzündet wird, hier an diesem wichtigsten Gottesdienst. Das kann man nicht einfach nachholen am Ostersonntag.
Also weder am frühen Abend des Karsamstags noch am frühen Morgen des Ostersonntags ist die Osternacht vom Zeitpunkt her richtig. Wie sieht denn der Idealfall aus?
Der Idealfall wäre tatsächlich, dass man die ganze Nacht durchfeiert, durchmacht sozusagen. Und wenn man sich anschaut, wie die Osternacht entstanden ist, dann ist das ja wirklich früher auch so gewesen, dass man eine nächtliche Feier hatte, in der man Christus wachend sozusagen entgegengefeiert hat und hat dann abgeschlossen mit dem Auferstehungsgottesdienst. Das ist bei uns heute zusammengewachsen.
Doch vom Ideal des eine Nacht Durchmachens sind wir leider oft genug weiter entfernt als mancher Diskothekenbesucher am Wochenende. Dennoch sollten sowohl Zeitpunkt als auch Länge und damit keine falsche Rücksichtnahme auf die Gemeinde so festgelegt sein, dass man diesem Ideal einer Vigilfeier, also einer Nachtwache, möglichst nahe kommt.
Wir hier seitens des Generalvikariates wollen da keinerlei Vorschriften machen. Wir werden öfters schon mal gefragt, ob wir nicht eine verbindliche Uhrzeit vorgeben wollen. Nein, wollen wir nicht. Soll jede Gemeinde schauen, wie es für sie passt. Aber sie sollte auch schauen, dass es ein sinnvoller Zeitansatz ist. Also nochmal, dass es dunkel ist, sowohl wenn ich abends beginne, wie wenn ich sehr spät in der Nacht erst feiere, dass ich nicht in den Morgen hineinkomme.
Also, die Osternacht durchmachen, das wäre der Idealfall. Man könnte auch sagen, für Nachtschwärmer ist die Osternacht der ideale Gottesdienst. Und gleich sprechen mit einem Pfarrer, der die Nacht an Ostern mit seiner Gemeinde tatsächlich durchmacht.
Die Nacht zum Tag machen, so umschrieb Liturgiereferent Alexander Sabaschinski eben die Feier der Osternacht. Doch was mancher Diskothekenbesucher Wochenende für Wochenende durchzieht, fällt mancher Gemeinde schwer. Bei den einen ist die liturgische Feier der Osternacht bereits vor Mitternacht vorbei und andernorts steht man früh auf, hat aber dann den größten Teil der Nacht verschlafen. Die Nacht wirklich durchmachen, das kennt man schon seit einigen Jahren in der Leverkusener Gemeinde St. Stephanus. Ralf Hirsch ist Pfarrer der Gemeinde. Guten Tag, Herr Hirsch.
Grüße Sie, guten Tag.
In Ihrer Gemeinde machen Sie in der Osternacht die Nacht zum Tag. Wie beginnen Sie diese Nacht?
Wir beginnen die Nacht um 23.30 Uhr mit dem Feuer vor einer unserer Kirchen, der Kirche St. Hildegard in der Hindenburgstraße, und hören das Exultet, das Osterlob in der einen Seite. Auf der anderen Seite lassen wir einfach die Kraft des Feuers auf uns wirken und verbinden das mit der Lesung der Schöpfungsgeschichte. Wir versuchen in dieser Nacht den ganzen Reigen der Heilsgeschichte, das, was wir eigentlich eben halt auch in den anderen liturgischen Feiern der Osternacht deutlich werden zu lassen, in aller Ruhe zu verkosten, in aller Eindringlichkeit und Massivität, im Dunkel und im Hellen, im vielleicht auch Auseinandersetzen mit dem persönlichen Dunkel und der hoffentlich dann am Morgen entstehenden, spätestens entstehenden Erfahrung, dass ein neuer Morgen aufgeht. Und es gibt keinen Tag im Jahr, an dem das Frühstück so gut und der Kaffee so lecker schmeckt und es so sehr nach Leben riecht und schmeckt wie an diesem Morgen.
Das ist ein wunderschönes Ziel, aber die Nacht ist ja auch lang.
Ja.
Da ist das Osterfeuer und irgendwann werden Sie wohl auch in die Kirche ziehen.
Nach diesem Element auf dem Platz vor der Kirche gehen wir gemeinsam in einen Raum, in dem wir das Paschamahl miteinander halten. Und ja, so sehr das natürlich eigentlich eher an den Gründonnerstag gehört, im Zusammenhang mit der Exodus-Lesung, also dem Auszug aus Ägypten, ist das für uns zu einem starken Zeichen geworden, diesen Ritus miteinander ganz feierlich und festlich und auch ein bisschen formell, eben nicht wie man eben mal schnell was isst, sondern eben tatsächlich als einen Vorgeschmack auf das Brot des Lebens miteinander zu teilen. Und wenn dann so 20, 30, 40, je nachdem, wie so der Besuch ist, Leute zusammenkommen, die unterschiedlich auch Kirchen erfahren oder vielleicht auch eher abgeschreckt sind und dann miteinander diese Zeichen erleben, das ist für mich eine besondere Erfahrung und Teil von dem, was ich Ostern feiern möchte.
In dieser Nacht, sagten Sie, kommen auch persönliche Licht- und Schattenseiten zum Tragen. Gibt es dann so einen Teil, wo auch Menschen über sich selber sprechen?
Mit Sicherheit über sich selber sprechen mit Gott und wahrscheinlich auch miteinander. Wir lassen dann nach diesem Paschamahl Raum für heilige Anarchie. Es ist nicht alles organisiert. Ja, ja, klar, wir haben so unsere Workshops, also die Osterkerze wird hergestellt, es gibt die Möglichkeit, Taizé-Lieder zu singen. Aber es gibt eben auch die stille Anbetung in einer nur von Kerzenlicht erleuchteten Kirche, in der das Allerheiligste zur Anbetung bereitsteht. Na, der Allerheiligste steht, sitzt, liegt immer bereit, aber es ist eben ein schön vorbereiteter Ort dafür. Und außerdem gibt es eine große Kaffeekanne und Menschen, die sich auch um das Sakrament der Kaffeekanne versammeln und dann mit Sicherheit miteinander, übereinander, über ihr Leben sprechen, ohne dass ein Seelsorger dabei sein müsste, ohne dass das moderiert sein müsste. Es ist ein Raum der guten Freiheit, in der Gott sicherlich nicht nur zu Gast, sondern zu Hause ist.
Am Ende dieser Nacht, wo jeder auch so ein bisschen, wie ich heraushöre, schauen kann, wie verbringe ich die? Möchte ich gerne die Stille? Möchte ich das Gespräch? Wie endet diese Nacht?
Die Nacht endet mit dem neuen Tag und das feiern wir in der Auferweckungsfeier. Also Jesus ist ja nicht einfach so aufgestanden wie so nach einem Mittagsschlaf, sondern der war ja richtig mausetot. Und da bedurfte es schon der besonderen Zuwendung Gottes. Im Blick auf die Auseinandersetzung mit unserem Tod bedürfen wir der auch. Und dafür gibt es vielleicht kein schöneres Zusammentreffen als eben die Versammlung derer, die durch die Nacht die Wirklichkeit der kleinen und großen Tode gegangen sind, im Schein, im Licht des aufbrechenden Morgens und in dieser Gemeinschaft miteinander ausdrücklich das Brot des Lebens zu teilen, zu erfahren und zu werden. Damit in gewisser Weise endet die Nacht und beginnt der Tag, und unser Zusammenkommen dort läuft dann nahtlos vom Tisch des lebendigen Brotes in das Tisch des mehr oder weniger frischen Brötchens und des miteinander geteilten Frühstücks, was an Heiligkeit, glaube ich, dem Erstgenannten nicht hinterhersteht.
Dann könnte aber auch eine Sehnsucht nach dem Bett entstehen. Aber Sie sind wahrscheinlich noch den ganzen Tag gefordert, oder?
Ja, aber lustvoll gefordert. Also das sind schon schöne Sachen, die dann kommen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht nach durchwachten Nächten. Der Leck kommt ja dann erst ein bisschen später. Also für 1, 2, 3, je nachdem, vormittagliche Feiergottesdienste ist immer noch Kraft da. Und das ist ja auch, wie gesagt, eine schöne Erfahrung. Es ist ja nicht so, als ob man sich dazu quälen müsste, sondern etwas, was man mit den Leuten an der Stelle gemeinsam gerne tut. Und dann gibt es schon noch Gelegenheit, dann ausklingen zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Das findet sich schon.
Also Sie haben auch noch Zeit für die Gemeindemitglieder, die ganz traditionell am Morgen ihre Ostergottesdienste feiern wollen.
Sicherlich. Und glücklicherweise haben wir ja auch ein größeres Pastoralteam. Und wovon ich gerade gesprochen habe, diese Nacht, das ist so ein bisschen meine, in Anführungsstrichen, Spinnerei. Und das habe ich aus meiner Biografie und Erfahrung meines Lebens halt einfach so mitgebracht. Das muss nicht jedermanns Sache sein. Es gibt eine Gruppe von Leuten oder es gibt ständig sich wandelnde Zusammenkünfte von Leuten, die das in dieser Nacht, in diesem Jahr, an diesem Ort eben gerne mitmachen. Ich würde nicht sagen, dass diese Nacht nicht für kleine Kinder geht oder nicht für Menschen, die krank sind, oder für auf unterschiedliche Art und Weise Herausgeforderte. Da geht vieles. Man kann ja auch in der Ecke in aller Ruhe ein bisschen vor sich hin dösen. Das schadet ja auch nichts. Wichtig ist, dass halt jemand Spaß und Lust an dieser Auseinandersetzung mit dieser besonderen Nacht und dem besonderen Morgen hat. Und der oder die sind dann herzlich willkommen. Auch wenn sie in der Nacht sagen, und das beobachten wir in der Tat auch in den letzten Jahren, dass Leute bis zum Passiamal bleiben, weil das für sie ein besonders eindrückliches Zeichen ist und das Feuer sehr schön vorher finden, dann aber für sich sagen, dass sie sich jetzt eher zurückziehen und dann am Morgen zur Auferweckungsfeier wiederkommen. Das ist kein geschlossenes Geschehen, sondern eine sehr dynamische Wirklichkeit.
Die ganze Nacht hindurch wird in der Leverkusener Kirche St. Hildegard und im Gemeindehaus und in den Räumen dazwischen die Ostervigil gefeiert. Wie man sich diesen ganz besonderen Gottesdienst vorstellen kann, darüber habe ich mit Pfarrer Ralf Hirsch gesprochen. Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch und gesegnete Kar- und Ostertage. Und gleich nach dem Wort zur vollen Stunde beschäftigen wir uns mit der Taufe in der Osternacht. Ich danke Ihnen sehr.
Herzlichen Dank.
Domradio, das Thema. Ostern, das ist das Fest der Auferstehung, das von Christen in aller Welt zusammen gefeiert wird. Aber für manche Menschen ist die Osternacht etwas ganz Besonderes, denn es ist die Nacht ihrer Taufe, durch die sie in die Gemeinschaft der Kirchen aufgenommen werden. Jedes Jahr bereiten sich im Erzbistum Köln erwachsene Menschen auf ihre Taufe in der Osternacht vor. Irmgard Kunin von der katholischen Glaubensinformation Fides ist verantwortlich für die Taufvorbereitung und sie begleitet auch die Täuflinge. Guten Tag, Frau Kunin.
Guten Tag.
Also normalerweise haben wir das Bild von einem Säugling am Taufbecken vor Augen, wenn wir an die Taufe denken. Wie kommt es denn dazu, dass sich manche Menschen erst als Erwachsene taufen lassen?
Ja, die Zeiten verändern sich. Ich glaube, die Zeit, dass Menschen in die Kirche hineinwachsen, wie, ich sag mal, in einem katholischen Aquarium groß werden, die geht so langsam dem Ende entgegen. Stattdessen kommen viel mehr Menschen auch dazu, sich persönlich und bewusst zu entscheiden, Christ zu werden und als Christ zu leben. Wir machen diese Erfahrung in unserer Stelle, dass immer mehr Menschen kommen. Im Moment bereiten wir etwa 25 Personen auf die Erwachsenentaufe vor. Das sind jetzt noch keine großen Zahlen, aber es ist schon erkennbar, dass da eine Veränderung sich vollzieht.
Also das heißt, Menschen entscheiden sich unterschiedlichen Alters für die Taufe. Sicher stecken da auch ja, sehr vielfältige Geschichten dahinter. Aber wie gehen denn die Familien mit dem Entschluss von Angehörigen um, sich als Erwachsene taufen zu lassen?
Ja, etwa ein Drittel dieser Taufbewerber sind tatsächlich Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, die eine sehr bewusste und persönliche Abkehr vom Islam vollziehen wollen und sich dem Christentum zuwenden wollen. Der andere Teil, das sind Menschen zum Teil aus Ostdeutschland. Es sind Menschen, die in Familien groß geworden sind, wo die Eltern sehr bewusst gesagt haben, die sollen erst als Erwachsene sich entscheiden, welche Religion sie annehmen, die also entweder atheistisch oder agnostisch groß geworden sind. Die Motive, sich dann dem Glauben zuzuwenden, sind sehr, sehr unterschiedlich und sehr individuell. Oft ist es zum Beispiel der Partner, der Ehepartner oder der Lebenspartner, der selber überzeugter Christ ist und der fasziniert hat oder dessen Familie. Es sind manchmal auch Lebenswenden, Lebenskrisen wie die Erfahrung einer eigenen Krankheit oder aber der Tod eines nahen Angehörigen. In diesem Jahr wird eine Frau getauft, die miterleben musste, wie eine junge Nachbarin gestorben ist. Und das war für sie der Auslöser, sich selber zu fragen, was trägt eigentlich mein Leben und worauf baue ich in meinem Leben? Es können aber auch berufliche Gründe sein, dass jemand beruflich mit der katholischen Kirche in Kontakt gekommen ist und diesen Weg dann weitergehen möchte.
Ja, aber das klingt jetzt ein bisschen nach Opportunismus. Ist da was dran?
Ich muss sagen, ich habe eine opportunistische Position eigentlich erst einmal erlebt. Also in der Regel empfinden die Menschen diesen, sagen wir, den Anstoß, der vielleicht mit dem Beruf zu tun hat, als einen Anlass. Und wir versuchen aus diesem Anlass einen Grund zu machen. Und das machen die meisten Menschen mit redlichem Herzen. Und deswegen ist das, finde ich, ein guter und verantwortungsvoller Weg.
Jetzt kommen wir auf die Osternacht, da wo die Taufe stattfindet. Warum denn gerade in der Osternacht?
Ja, das ist eine lange Tradition in der katholischen Kirche. Schon seit den Anfängen der Kirche wurden Erwachsene in der Osternacht getauft. Also wir stehen in einer Tradition und die setzt sich auch heute fort, dass die Feier der Erwachsenentaufe im höchsten Fest der katholischen Gemeinschaft. Wir feiern ja an Ostern Tod und Auferstehung Jesu. Also die Bewegung vom Tod, vom Leid, vom Scheitern in das Licht, in das Leben, in das neue Leben, in den Sieg der Liebe Gottes. Und die Taufbewerber, die Menschen, werden im Grunde symbolisch oder zeichenhaft in der Taufe in diese Bewegung mit hineingenommen, in Tod und Auferstehung Jesu. Das drückt sich dann so aus, dass in dem geweihten Wasser und in der frühere Taufritus bestand tatsächlich im Untertauchen und Wiederauftauchen des Täuflings genau diese Bewegung gefeiert wurde oder gefeiert wird. Wir alle erleben im Leben Tod, Leid, wir sind mal unten niedergedrückt, aber wir glauben als Christen, dass wir da nicht bleiben, sondern mit Christus durch dieses Kreuz, durch das Leid, durch den Tod, durch das Scheitern hindurch zu neuem Leben kommen und gelangen, zum Leben in der Liebe Gottes. Und das wird symbolisch natürlich dann, passt hervorragend zur Osterfeier, das wird dann in der Taufe auch vollzogen.
Um zu dieser großen Feier zu kommen, an der Osternacht getauft zu werden, da durchlaufen ja die Taufbewerber eine intensive Vorbereitungszeit. Wie sieht denn diese aus?
Die Vorbereitung, der sogenannte Katechumenat, das ist ein griechisches Wort und bedeutet einfach Hinführung, Einführung in den Glauben. Diese Vorbereitung dauert etwa dreiviertel Jahr. Wir in der Kölner Fides beginnen den Kurs, einen Taufvorbereitungskurs, immer nach den Sommerferien und die Osternacht ist dann der Ort der Tauffeier. In dieser Zeit führen wir viele Glaubensgespräche. Wir fahren auf ein biblisches Wochenende. Es gibt viele gemeinsame Gottesdienstfeiern, in denen auch wichtige Dokumente der Kirche überreicht werden. Das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser zum Beispiel. Und der Katechumenat ist auch markiert durch zwei große Stufen, wie eine Treppe. Die erste Stufe ist die Feier der Aufnahme. Da wird den Taufbewerbern festlich eine Bibel, die Heilige Schrift, überreicht, als Fundament, auf dem sie diesen Weg jetzt beginnen. Und dann die Feier der Zulassung durch den Erzbischof. Das ist am Beginn der Fastenzeit, also etwa 6 Wochen vor der Taufe. Die Taufbewerber haben dann entschieden, dass sie sich wirklich taufen lassen möchten. Und der Bischof lässt die Taufbewerber der Diözese feierlich zu den Sakramenten des Christwerdens zu. Das ist eine weitere Stufe in diesem Prozess.
Ja, und dann kommt eben die große Taufnacht an Ostern. Alle feiern, großer Tag, wie gesagt. Aber dann, was passiert denn nach dieser Taufe in der Osternacht? Sind dann die Neugetauften völlig auf sich alleine gestellt, müssen gucken, wie sie klarkommen?
Also es gibt natürlich eine Nachbereitung, ein Nachtreffen, in dem auch noch ein bisschen gefeiert wird. Der Kurs selber ist dann abgeschlossen, aber es besteht immer die Möglichkeit, weiterhin an den Angeboten der Fides teilzunehmen und natürlich der Frage auch nachzugehen, wie will ich denn jetzt auch als Christ leben, wie will ich mein Christsein ausdrücken, und dann entstehen Kontakte zu den Pfarrgemeinden und zu anderen Möglichkeiten, als Christ zu leben.
Also es gibt sehr viele Wege dann für die Neugetauften, ihr neues spirituelles Leben in Gott weiterzuführen. Jetzt ist ja so, wer sich als Erwachsener für die Taufe entscheidet, der entscheidet sich ja ganz bewusst und aus freiem Willen. Das ist also anders als bei der Säuglingstaufe. Löst möglicherweise die Erwachsenentaufe, jetzt mal rein zahlenmäßig gesprochen, die Säuglingstaufe ab?
Da will ich keine Prognosen abgeben. Die Kirche befindet sich in einem Veränderungsprozess von diesem selbstverständlichen Hineinwachsen ins kirchliche und Glaubensleben hin zu einer bewussten Entscheidungskirche. Dieser Weg ist, glaube ich, nicht rückkehrbar. Es wird wahrscheinlich eine kleinere Kirche sein mit entschiedeneren Leuten, und wie die Zahlen dann sein werden, das weiß der liebe Gott.
Die Osternacht ist nicht nur der zentrale Gottesdienst der Kar- und Ostertage, sondern auch die Nacht, in der Menschen durch die Feier der Taufe in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen werden. Darüber sprach ich mit der Leiterin der katholischen Glaubensinformation Fides hier in Köln, Irmgard Konin. Vielen herzlichen Dank und gesegnete Ostern. Sie hören Domradio, das Thema. Es geht um Ostern. Und über die Erwachsenentaufe in der Osternacht, da haben wir gerade gesprochen. Es gibt aber auch eine geistliche Gemeinschaft, die sich an bereits getaufte Christen wendet und diese tiefer in den christlichen Glauben einführen möchte. Mitglieder dieser Gemeinschaft vom neokatechumenalen Weg haben in der Kölner Gemeinde St. Marien in Nippes ihre spirituelle Heimat gefunden, und dort gestalten sie auch jedes Jahr die Osternacht, aber auf besondere Weise. Mehr darüber hat Domradio-Theologe Jan-Hendrik Stehens im Gespräch mit dem Pfarrer der Gemeinde, Michael Kuhlmann, und Clemens Dubrava vom neokatechumenalen Weg erfahren.
Herr Pfarrer Kuhlmann, die Osternacht ist doch eigentlich an sich selber schon ein besonderer Gottesdienst. Was aber ist das Besondere jetzt gerade an der Nippeser Osternacht in St. Marien?
Eigentlich ist das Besondere daran, dass sie so ist, wie sie im Buche steht, nämlich eine Vollvigil, wobei das schon immer die Frage ist, was heißt das denn? Habe ich jetzt erfahren, dass mich das Leute, auch Gemeindemitglieder, fragen, ob da irgendjemand voll ist in so einer Vigil. Also dass es wirklich irgendwie eine ganze Nacht durchdauert, wobei das so 4, 4,5 Stunden sind, also keine ganze Nacht bei uns. Das heißt, alle Lesungen, die vorgesehen sind aus der Heiligen Schrift, Taufen und dann einige Elemente dazwischen.
Das heißt aber auch, die Mitglieder des neokatechumenalen Wegs, die übernehmen auch liturgische Dienste ganz gezielt und lesen diese Lesungen vor. Herr Dubrava, dieser Gottesdienst hat ja auch, abgesehen von seiner Bedeutung in der Liturgie, auch eine ganz besondere Bedeutung jetzt für Ihre Gemeinschaft. Welche ist das denn? Gibt es da eine spezielle Vorbereitung darauf?
Also die Osternacht ist natürlich für uns der wichtigste Gottesdienst im ganzen Jahr und erfordert viele Vorbereitungen. Und nachdem er auch lange dauert und die ganze Nacht ist, ist auch die aktive Teilnahme der Einzelnen ganz wichtig. Und deshalb bereiten wir uns darauf vor. So bereiten wir zum Beispiel die Lesungen vor. Man trifft sie am Samstagnachmittag in kleinen Gruppen, bespricht Lesungen der Osternacht, die dann in der Osternacht auch eingeleitet werden. Die Kinder sind mit dabei. Die haben einen speziellen Auftrag dort, kommen speziell zur Geltung, müssen vorbereitet werden. Die Sänger bereiten sich wochenlang darauf vor, gut zu singen, schön zu singen, dass alles gut ist. Die Kirche wird hergerichtet, und das alles machen sozusagen die Brüder und Schwestern aus unseren Gemeinschaften. Und das hilft einfach, in die Osternacht einzutreten mit der ganzen Vorbereitung.
Das heißt, jeder, der also zum Beispiel eine Lesung übernimmt, der spricht auch vorher eine Einleitung vor der versammelten Gemeinde.
Genau, das ist so. Alle Lesungen werden kurz eingeleitet, denn es sind sehr viele, und es könnte auch sehr langweilig sein, weil es sind jedes Jahr dieselben Lesungen. Aber man muss sie ins Heute bringen, das heißt aktualisieren, dass es denen, die hören, sagen, ja, das bedeutet für mich was, wenn Abraham seinen Sohn opfert, das hat was mit mir zu tun. Und um diese Brücke zu schlagen, braucht man die Hilfe einer Einleitung. Und dazu braucht es die Erfahrung und auch von mehreren. Deshalb, wir bereiten das in kleinen Gruppen vor und wählen dann einen aus, der diese Lesung dann auch wirklich einleitet in der Osternacht vor der versammelten Gemeinde.
Es geht auch um das Selbstbetroffensein, um das Verhäutigen. Jetzt, was bedeutet das für mich? Herr Pfarrer Gullmann, es gibt ja alle paar Lesungen zwischendurch mal so ein Break, würde man sagen, so eine Art Pause. Was passiert dann?
Das ist der Raum für ein Echo, dass die wollen, aus der Versammlung sagen können, wo sie angesprochen sind durch diese Lesungen. Also damit nicht nur der Bezug zu einem, der die Einleitung gemacht hat und seinem Leben, sondern dass jeder irgendwie denkt, ja, zumindest drüber nachdenkt, was ist das denn für mich, durch das Rote Meer hindurchgekommen zu sein, irgendwie aus welcher Form von Sklaverei befreit zu sein. Und das dann äußern kann, wenn er möchte.
Das heißt, jeder kann sich da zu Wort melden, der da ist?
Ja, man muss kurz Handzeichen geben und dann kann ein Messdiener mit Mikrofon kommen, und sodass alle das verstehen.
Kommen wir mal auf das Thema Taufe in der Osternacht zu sprechen. Wie sieht es da bei Ihnen in Nippes aus, in diesem Jahr oder auch sonst generell?
Auch dieses Jahr haben wir wieder Taufen. Dieses Jahr zum ersten Mal eine Erwachsenentaufe von einem also echten Katechumenen, der sich mehrere Jahre lang auf diese Taufe vorbereitet hat. Wofür wir dann ein eigenes Taufbecken jetzt auch neu gerade zimmern. Ein junger Mann, der Schreiner gelernt hat, zimmert ein neues Taufbecken, damit das groß genug ist, damit dieser Erwachsene hineinsteigen kann und vorher ich, ne? Weil Taufe geschieht durch Untertauchen.
Das heißt, Sie tauchen auch richtig bei der Taufe unter, also nicht nur einfach Wasser übers Köpfchen?
Nein, also auch die Kinder, die getauft werden, die Säuglinge, da stehe ich in dem Taufbecken. Die Eltern reichen mir den Säugling von Westen her an. Ich ziehe ihn dreimal durchs Wasser durch und dann nehmen die Eltern ihn auf der Ostseite entgegen.
Aus der normalen Gemeindepastoralperspektive ein Trend, der sich für solche besonderen Gottesdienste ja auch durchsetzt oder also wovon Sie jetzt sprechen, diese Ausführlichkeit, der ist ja in unseren volkskirchlich geprägten Breitengraden so jetzt in Massen gar nicht erkennbar. Vorherrschend ist ja noch immer die Mentalität, es muss schnell gehen, man muss möglichst rasch zum gemütlichen Teil übergehen. Herr Pfarrer Gullmann, was haben Sie so für Reaktionen auch von Außenstehenden auf diesen Gottesdienst? Kommt dann auch, Mensch, das ist mir zu lang, oder ist das so auch die einzige Form der Osternacht in Ihrer Gemeinde?
Das ist der Vorteil der neueren großen pastoralen Räume, dass wir einfach sagen, in unserem Seelsorgebereich gibt es zwei Osternächte. Eine von ungefähr 90 Minuten und eine von 2 bis 3 Stunden. Und schreiben da rein, wer sie gestaltet, und dementsprechend können die Menschen sich so entscheiden. Und es stimmt, es tun sich sehr viele schwer damit, mit einer so langen Osternachtfeier.
Aber man hat ja bei Ihnen die Alternative auch. Mhm. Herr Dubrava, noch eine abschließende Frage. Die Höhepunkte des Kirchenjahres, die Kar- und Ostertage. Was machen Sie in Ihrer Gemeinschaft nach der Osternacht? Ist dann Schluss, Ende, jo, jetzt haben wir Ostern und jeder geht seine Wege, oder wie geht es bei Ihnen weiter?
Also für uns bedeutet Feier der Osternacht nicht nur die Liturgie, sondern auch hinterher zusammen zu sein. Wir gehen normal in ein Restaurant, wir essen gut oder wir richten den Pfarrsaal schön her, um auch alle einzuladen, die da sind. Und dass wir dann sozusagen mit dem Morgengrauen irgendwann nach Hause kommen. Aber die Feier endet eben nicht mit dem Schlusssegen und jeder geht nach Hause, sondern das noch gemeinsam zusammen zu sein, das ist das Schöne. Und das gehört auch dazu, weil es ja auch ein sehr gemeinschaftsstiftendes Fest Ostern.
Herzlichen Dank für Ihr Kommen und auch Ihnen dann frohes und gesegnetes Osterfest.
Dankeschön.
Dankeschön.
Eine Osternacht der ganz anderen Art wird jedes Jahr in St. Marien in Köln-Nippes gefeiert, und darüber hat Jan-Hendrik Stehens mit dem Pfarrer der Gemeinde Michael Kuhlmann und Clemens Dubrava vom Neokatechumenalen Weg gesprochen. Und nach den Nachrichten, da sind wir musikalisch der Osterliturgie auf der Spur. Domradio, das Thema. Und jetzt schauen wir mal auf liturgische Besonderheiten an Ostern in der Musik. Denn von Aschermittwoch bis Ostern ist es gar nicht mehr zu hören. Das Halleluja übersetzt bedeutet es eigentlich nichts anderes als Lobpreis den Herrn. Ab Ostern ist es also wieder vor dem Evangelium zu hören. Und am Ostersonntag wird es sogar noch ganz kräftig verlängert. Dann nämlich, so sieht es zumindest die Liturgie unserer Kirche vor, erklingt die Sequenz. Und was nun eine Sequenz ist, dem ist Matthias Friebe nachgegangen.
Der Begriff Sequenz kommt wie vieles andere halt eben auch aus dem Lateinischen, von dem Wort sequi folgen, und enthält Texte, die eben auf Ostern gemünzt sind und zu diesem Termin gehören.
Das sagt der Theologe und Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti. Sequenzen gibt es heute nur noch sehr wenige, aber die an Ostern und Pfingsten sind in der Liturgie vorgeschrieben. Der Ruf vor dem Evangelium, das feierliche Halleluja, wird mit einem Prosatext weiter ausgedeutet. Da diese Texte meist nicht biblisch sind, hat man sie bei der Reform während des Trienter Konzils im 16. Jahrhundert zum größten Teil aus der Liturgie entfernt.
Man wollte wieder den Gottesdienst als solchen herausholen und ihn befreien von irgendwelchen Zwangstexten, die sich im Laufe der Jahrhunderte ergeben haben, weil natürlich jeder einigermaßen bekannte Theologe damit zugange war, Texte zu kreieren in Form von Gedichten oder Psalmen oder in anderer Form, die dann auch in den Gottesdienst eingang fanden.
Früh hatte sich aber schon aus der Melodie der Ostersequenz das bekannte Kirchenlied »Christ ist erstanden« entwickelt. Vielfach wird es daher anstelle der gregorianischen Sequenz gesungen. Am Osterfest werden die Christen zum Lobpreis Christi, dem Osterlamm, aufgefordert.
Weihet dem Osterlamm, Christen, Gesänge des Lobes. Das Lamm erlöste die Schafe. Christus, der ohne Schuld, versöhnte die schuldige Welt mit dem Vater. Tod und Leben stritten im Kampf, wie nie einer war. Der Fürst des Lebens erlag dem Tod. Zum Leben erstanden, triumphiert er als König.
Im Zentrum der Ostersequenz steht ein Zwiegespräch zwischen der Kirche und Maria von Magdala, der Frau, die im Johannesevangelium als erste Zeugin der Auferstehung wurde.
Maria, sage uns an, was hast du auf dem Wege gesehen?
Ich sah das Grab und Christus sah ich, der lebt. In seiner Klarheit sah ich den erstandenen Herrn. Ich sah das Tuch und die Linnen und sah die Engel, die sagten mir sichere Kunde, ja, auferstanden ist Christus, er, meine Hoffnung. Nach Galiläa geht er den Seinen voran.
Wir wissen, erstanden ist Christus, wahrhaft erstanden vom Tod. Du Sieger, du unser König, erbarme dich unserer Not.
Feierlich und schön ist die Victimae Paschali Laudes, die Sequenz, die am Ostersonntag auf das Halleluja vor dem Evangelium folgt. Matthias Friebe hat uns diese musikalische Tradition in der Osterliturgie vor Ohren geführt. Aber zum Ende unserer Sendung wollen wir natürlich das Osterbrauchtum nicht vergessen, also den Osterhasen und Co. und darüber gleich mehr.
Sie hören Domradio. Unser Thema ist heute das Fest der Feste, ist Ostern. Und dazu gehören natürlich auch die Ostereier, die Osterhasen und die Osterdeko. Monatelang stehen sie in den Regalen der Kaufhäuser, doch auch wenn sie für viele nur noch Konsumware für den Ostertisch sind. Auch die Hasen und Eier haben etwas mit dem Fest der Auferstehung Jesu zu tun. Es gibt viele Osterbräuche mit Tiefsinn, weiß Professor Manfred Becker-Huberti, Theologe und ausgewiesener Brauchtumsexperte. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen.
Guten Tag.
Herr Manfred Becker-Huberti, was sollen denn nun die Hasen und Eier an Ostern bedeuten, abgesehen davon, dass sie halt einfach gut schmecken?
Der Hase, der heute für die meisten Menschen als Symboltier für Ostern gilt, der ist per Zufall hinzugekommen. Und wenn Sie so wollen, er kommt mit evangelischem Ticket in das Spiel hinein. Denn es passiert Folgendes. Die Ostereier sind eine Folge der Fastenzeit. Weil man diese Eier nicht essen darf in der Fastenzeit, Eier galten als flüssiges Fleisch und fielen damit unter das Fastengebot, fielen diese Eier an und sie wurden dann als Symbole gewertet. Das Urosterei ist ein rotes Osterei, das gekocht ist, rot gefärbt. Denn es ist kalt wie der Tod und die Toten. Es ist hart wie das Grab Jesu im Fels, aber die Farbe rot signalisiert und doch ist Leben darin. Dieser Urtyp des Ostereis ist heute noch in der Ostkirche üblich. Nach dem Ostergottesdienst gibt der Pope jedem Gottesdienstteilnehmer dieses rote Ei. Und wir können es nachweisen, in der Zeit vor dem großen Schisma, also vor 1054, ist es bereits üblich gewesen. Dieses Ei bekamen die Katholiken über die Kirche, denn sie machten hatten ein Eierkörbchen, da waren die Eier drin, da war Speck drin, Brot und Salz. Das wurde mit in die Kirchen genommen und gesegnet. Und vor dem Frühstück, also zu Beginn des Frühstücks, aß man diese gesegneten Eier. Das fanden auch Protestanten interessant und spannend, aber da die Eier ja Ergebnis der Fastenzeit waren, konnte man sie über die Kirche nicht beziehen. Also suchte man einen anderen Weg und versteckte die Eier im Garten draußen. Und so können wir bei Herrn Tischbein, dem Biografen von Johann Wolfgang von Goethe, nachlesen, dass man bei Goethes Gründonnerstag im Garten die Ostereier suchen ging.
Aber wer versteckt denn dann die Eier?
Das können natürlich nicht die Eltern sein. Also bemühte man die Tierwelt und so war es der Fuchs, es war der Dachs, es war der Storch, es waren die Hühner und unter anderem auch der Hase. Und der Hase setzt sich durch. Was heißt, dieser Brauch mit dieser Annahme des Hasen muss in einer Stadt entstanden sein. Landeiern kann man nicht erklären, dass der Hase die Ostereier bringt. Die wissen, wie die Haseneier aussehen. Die sind ziemlich klein und ungenießbar. Was der Hase da an Eiern hinterlässt, also kommt es über die evangelische Stadtkultur, über den evangelischen Adel, das Bürgertum langsam in die Breite, setzt sich aber auf drei Stelzen durch. Und das ist das Spannende eigentlich dran. Hintergrund ist die Entdeckung der Kindheit. Früher hat man Kinder für kleine Erwachsene gehalten. Ab dem 18., 19. Jahrhundert beginnt man Kinder zu erziehen. Dazu braucht man Kinderbücher. Und es entstehen die Kinderbücher, die es heute noch gibt, die berühmte Hasenschule zum Beispiel, die berichtet, dass die fleißigen Hasen das ganze Jahr über nichts anderes tun, als besonders schöne Eier für besonders liebe Kinder herzustellen. Ein Traditionsstrang. Der zweite ist die Erfindung des künstlichen Zuckers, nämlich über die Zuckerrübe Zucker herzustellen, was es früher nicht gab. Das führte dazu, dass man Absatzmärkte für den Zucker brauchte. Es entstanden die Schokoladenhohlformen und damit wurde dieser Hase plötzlich zu einer interessanten Schokofigur, die jemand auch schmeckt, der nicht an den Hasen glaubt. Und der dritte Weg, das ist der wahrscheinlich, warum sie besonders schnell populär wurden, das war die Erfindung von synthetischen Eierfarben, die in Tütchen verkauft wurden, auf denen natürlich der Osterhase abgebildet war. Und so kommt der Osterhase auch in katholische Gegenden. Während man so im Schnitt sagen kann, vor 1900 spielt er bei den Katholiken keine Rolle, beginnt er ab 1900 auch bei den Katholiken präsent zu werden, sodass das eigentliche Ostertier, das Lamm, was noch im Wappen von Martin Luther zum Beispiel zu finden ist, das Osterlamm, das Agnus Dei, heute den meisten völlig unbekannt ist.
Es gibt ja außerdem den Brauch des Osterfeuers. In vielen Gemeinden wird dies am Abend des Ostersonntags angezündet. Und ein wenig in Verruf kam dieser Brauch in den 90er Jahren aus Umweltschutzgründen. Was spricht denn aus Ihrer Sicht für und was gegen ein Osterfeuer?
Das Osterfeuer ist dann gefährlich, wenn man es lange vorher aufgeschichtet hat und es natürlich als Fluchtort für Tiere dann genutzt wird. Und deshalb kann man den Leuten immer nur den Rat geben, wenn ihr ein Osterfeuer machen wollt, dann sorgt dafür, dass es nicht zum Unterschlupf für Tiere geworden ist. Dann schichtet es kurzfristig vorher auf und dann kann man auch ein Osterfeuer abbrennen, immer unter Beachtung der geltenden Regeln. Denn Feuer und Feuer, das kann sehr unangenehm sein, wenn es überspringt auf Gebäude oder auf Menschen. Deshalb immer nur mit großer Vorsicht.
Und wenn jetzt eine Familie an Ostersonntagnachmittag zu Hause sitzt und nicht weiß, wie sie den Tag besonders gestalten soll, was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Es gibt zum Beispiel Ostereiermärkte, die man sich anschauen kann, wo die Eier gezeigt werden, die in den unterschiedlichsten Techniken hergestellt werden. Es gibt eine Menge Kirchen, in denen Altäre hergerichtet sind mit dem auferstandenen Christus, wo also diese Figur präsentiert wird in dieser Form und eine besonders geschmückte Kirche. Und es gibt natürlich eine Natur, in der es eine Rolle spielt. Und wenn man es in Form eines Brauches machen will, dann muss man an den alten Emmausgang erinnern, der auch im Rheinland wieder üblich ist, dass man montags einen meditativen Spaziergang macht zu einer frommen Stelle, an der das nächste Café nicht allzu weit entfernt sein sollte, weil man darf nach dem längeren Schweigen auch dann zum Café gehen und da seinen Rededruck loswerden. Aber man hat diesen Emmausgang früher begangen, in Erinnerung an die Jünger, die nach Emmaus gehen und zu denen Christus stößt. Und zu diesem Emmausgang gehörte es immer, dass man neu eingekleidet war. Ostern war immer damit verbunden, dass man das Neue beginnt, durch das Ostern eben ausgerichtet. Und das können Sie zum Beispiel auch nachlesen in Faust 2. Dort heißt es dann nicht mehr Emmausgang, sondern ist säkularisiert zum Osterspaziergang.
Dank an Professor Manfred Beckoberti, Theologe und Brauchtumsexperte. Mit ihm sprach ich über die Bräuche und Sitten rund um das Osterfest. Und Ihnen, Herr Beckoberti, wünsche ich noch gesegnete Kar- und Ostertage.
Das war unsere Sendung Domradio, das Thema über das Osterfest, seine liturgischen Traditionen, aktuelle Riten zur Osternacht und Brauchtumsgeschichten. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gesegnete Osterzeit. Am Mikrofon war für Sie Birgit Schippers.